Recruitment on the Road. Der Staffing-Podcast von ABSCO Deutschland.
Und heute ist mal wieder eine Premiere am Start. Und zwar bin ich nicht in meinen heiligen Hallen unterwegs, sondern nein, ich sitze hier unter einem Bild vom Tegernsee in München und bei jemand, der seinen eigenen Podcast hat mit dem Titel Recruiting DNA. Und ich sitze hier vor seinem Equipment in seinen Hallen und freue mich auf die Aufnahme des Podcasts bei ihm zu Hause. Und zwar rede ich von Max Kraft, Gründer und Geschäftsführer der Partis AG. Herzlich willkommen.
Danke, André, für die Einladung, und die ich dann auch sofort ausgesprochen habe, dass du zu mir kommst. Und ich freue mich riesig, dass du da bist.
Oder kannst du zu mir sagen, herzlich willkommen, weil es sind deine heiligen Hallen heute.
Herzlich willkommen, lieber André.
Ich freue mich auf jeden Fall, dass ich da sein darf. Und es ist natürlich ganz toll, dass ich mit so erfahrenen Podcastern wie dir das machen kann. Und ich freue mich aufs Produkt.
Ich mich auch riesig.
Sind wir gespannt.
Ja, voll. Ich bin mal gespannt, auf der anderen Seite zu sitzen und auf Fragen zu antworten.
Lehn dich zurück und lass dich inspirieren.
Total. Ich freue mich drauf.
Dann legen wir mal los. Wie immer mit der kleinen Vorstellung, Max, wenn es recht ist. Und zwar, Max ist ein echter Münchner, aber mit seinen Eltern am Schliersee aufgewachsen. Das ist so richtig, gell? Er hat eine Bankausbildung in München gemacht. Und wie ihr merkt, rede ich jetzt leicht bayerisch, weil ich aus Dachauer, natürlich, wenn der ein Bayer gegenüber sitzt, ich auch ein bisschen bayerisch rede. Ich werde aber dann gleich ins Hochdeutsch wechseln, nicht, dass ich die Hälfte der Hörerschaft abhänge. Er hat in München an der FH BWL studiert. Und kurz vor Abschluss des Bachelors hat er den Branchenurgestein Andreas Kinder kennengelernt und der hat ihn gefragt, ob er bei Computer Futures da mal starten will. Ich kenne den Andreas Klinder noch von der holländischen Firma, wo er mal ganz lang war. Der Max fühlte, dass da was geht in dem Staffing-Geschäft und ist deswegen 2011 in unsere wunderschöne Branche eingestiegen.
Ja.
Allerdings damals im falschen Skill für ihn, und zwar IT-Perm mit Fokus auf SAP und BI. Als er dann Anruf von einem anderen Branchenurgestein, also die Branchenurgesteine reihen sich hier aneinander, von Florian Wiedner bekam, war es für ihn klar, dass das Thema Contracting im Bereich QA, QC viel besser zu ihm passt. Als Unternehmersohn hat er sich immer schon berufen gefühlt, was Eigenes zu gründen und ein eigenes Unternehmen aufzubauen. Und 2014 war es dann soweit, er hat die Partis AG gegründet. Das erste halbe Jahr hat er wie so viele von uns nur Perm gemacht, um danach ins Contracting einzusteigen. Heute bietet er Contracting im Bereich Regulatory Affairs, QA, QC, als auch Perm im Life Science an. Max fällt mir persönlich durch seine teilweise provozierenden LinkedIn-Posts auf, wo ich immer wieder mal reinhöre. Also der Catch funktioniert auf jeden Fall und gerne höre ich auch in seine Podcasts mit rein. Ich bin mir also sicher, liebe Zuhörenden, dass wir heute einiges wieder auf die Ohren bekommen wollen. Max, wollen wir einsteigen?
Gerne. Ich freue mich und ich danke dir für die Einleitung und ich hatte gerade wirklich Kopfkino bei den verschiedensten Stationen, wo ich war, vor allem bei den SAP BI, das war spannende Geschichten und ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Stunde, glaube ich, haben wir gemeinsam.
Unbedingt. Ja, 45 Minuten eine Stunde. Ja, oft ist es im Leben ja so, erst wenn man gesehen hat, was man nicht will, kann man es vergegenwärtigen,
richtig,
was man eigentlich will, und du bist ein Life Science Mensch durch und durch, oder?
Ich liebe die Branche. Ja, ich mag es wirklich gern. Ich finde den Umgang untereinander extrem gut. Ich meine, ich kenne ja noch die Akquisezeiten auch unter IT-Flagge.
Ja.
Und das war wesentlich unangenehmer als das, was ich jetzt mache. Ja, also die Leute, also freuen tun sich natürlich nicht, wenn wir anrufen. Ja, aber es ist zumindest so, dass dir keiner auflegt oder dich anschreit am Telefon, wie ich es davor erlebt hatte. Ich weiß auch nicht mehr, ob das in der IT jetzt so ist. Ich kann nur vergleichen mit von vor 13, 14 Jahren. Und da ist der Life Science-Markt einfach extrem cool. Das Zweite, was ich auch sehr stark finde an dem Markt, ist, dass es ein geschlossener Markt ist. Das heißt also, du hast die Ansprechpartner verändern sich nicht. Die wechseln, aber selbst wenn die wechseln, nehmen die dich mal mit oder du hörst dich einfach unter andere Flagge, was dann total spannend auch oft ist für die Gesprächsdynamik.
Ja, klar, der Clinical Trial Manager von Roche geht eher zu Novartis, der geht jetzt aber nicht wie im Automotive vom...
Ganz raus aus der Branche.
Ganz raus aus der Branche.
Niemals.
Ja, genau.
Da würde er viel zu viel auch verlieren an Karriereperspektiven, Gehalt und dergleichen. Also von dem her, die Branche hat was.
Ja, ich pflichte dir dabei. Ich hatte ja damals IT gemacht und bin in die Schweiz, habe Basel aufgebaut und dann kam ich zu diesem Glück, dass ich Hays Life Sciences in Basel aufbauen dürfte, davor IT gemacht, habe direkt gemerkt, dass es ein ganz anderer Schnack ist. Ja, höhere Margen, wie du richtig sagst, viel Besseres auf Augenhöhe. Und als ich dann eine eigene Firma gegründet habe im Energy, habe ich mir gedacht, was für ein Depp bist du gewesen, ey. Hättest du mal im Life Science bleiben sollen, weil wir waren direkt wieder zurück in dem Verdrängungswettbewerb und ganz andere Nummer. Also deswegen, wenn ihr erstes Learning vom Podcast, wenn ihr im Life Science seid und denkt, irgendwo ist die andere Grüße, die andere Wiese grüner,
ja,
lasst das lieber bleiben.
Sehe ich ganz genauso. Schuster, bleibt bei deinen Leisten.
Genau. Ja,
so schaut's aus.
Aber Marc, start mal doch mal durch in der gewohnten Struktur, wie wir den Podcast aufnehmen. Und zwar habe ich schon angeteasert, wie bist du in die Branche reingerutscht?
Ja, ich habe meinen Bachelor fertig gemacht und habe mich für einen Master angemeldet. Und dann kam per Xing damals die Nachricht von Andi. Grüße gehen raus an der Stelle, auf jeden Fall. Großartiger Mensch. Und der mich dann anschrieb und gefragt hat, du, ich habe hier einen Job hier in der Branche, in Personalvermittlung. Und ich habe es mir angeschaut, um ehrlich zu sein, und habe mir gedacht, ja gut. Also ich fühlte mich so geschmeichelt, weil das früher noch wirklich eine Seltenheit war, dass man angeschrieben worden ist. Genau. Und ich dachte wirklich, ich bin selber targetiert worden. Jetzt wüsste ich so, aha, alles klar,
Top-Manager.
Ja, so genau, richtig. Und dachte damals, Mensch, okay, also das hat mich so getriggert und so geschmeichelt, dass ich gesagt habe, okay, also ich höre mir das auf jeden Fall an, auch wenn ich keinen Blassen hatte, was der von mir will. Dann saß ich da in dem Büro und habe so ein bisschen mitbekommen, wie die Stimmung draußen war, mit Glocke, mit Interviews buchen und so, und habe mir gedacht, okay, irgendwie ist das schon freaky hier. Weiß gar nicht, ob das so, also ich aus dem Studium raus, wo du auf normale Jobs vorbereitet wirst, und dann kam ich in das Büro, wo ich alles andere als Normalität erlebt habe, weil das war einfach Sales.
Ja.
Und ich habe mir aber noch in der Bankausbildung war ich ja auch im Endeffekt Sales, weil ich also hinterm Schalter stand, und weiß noch heute wie gestern, dass ich geehrt worden bin von meinem Filialleiter damals für die meistverkauftesten Kreditkarten. Ja, das heißt, damals habe ich eine Liste bekommen, das war total witzig. Ich hoffe, das passt, wenn wir einen kurzen Ausflug
nehmen. Ja, bitte.
Eine Liste bekommen, und dann hat er gesagt, du telefonier dir doch mal ab, du bekommst pro Kreditkarte irgendwie 10 Euro. Und ich habe gesagt, so, das sind ja 300 Leute drauf. Das heißt, ich würde 300 mal 10 Euro bekommen. Also ja, gelacht, wenn du überhaupt irgendeine verkaufst. Und ich dachte mir so, ja, easy. Und was muss ich machen? Ja, einfach anrufen. Ich so, okay, alles klar, ich rufe einfach an. Also rief ich da an und habe aus 300 sage und schreibe 70 Kreditkarten verkauft. Ja? Das war für mich damals schon viel Geld. Zur Ausbildung Geil. Dazu einfach Gehalt verdoppelt.
Ja?
Und dann habe ich gedacht, okay, cool, das passt wunderbar. Und dann habe ich gesagt, gib mir bitte mehr davon. Genau das will ich machen. Und deswegen habe ich mich so, als ich bei Futures drin war in den Büroräumlichkeiten, so an diese Zeit erinnert und habe mir gedacht, okay, das war schon geil. Ich habe nur bei der Bank einfach dieses Limit gehabt, dass das Gehalt gedeckt gewesen wäre als Angestellter. Und dort wurde mir dann immer wieder gesagt,
Unlimited.
Du hast keinen Deckel. Und ich dachte mir so, okay, wo ist der Haken? Ja, und dann weiß ich noch, wo Andi gesagt hat, nee, du musst da Bock drauf haben. Ne? Und dann hat er gesagt, also du kommst halt dann nochmal. Und dann beim zweiten Gespräch saß ich mit, weiß ich nicht mehr, mein Line-Manager damals zusammen, was auch ein cooles Gespräch war. Und Andi kam dann wieder rein und hat gesagt, du, ich will jetzt, dass du unterschreibst. Ja, und das war so mit Nachdruck, und der hat mich dann so angeschaut und gesagt, es bricht doch nichts mehr Dingen, du bist genau der Typ dafür. Direkt im zweiten Gespräch. Wirklich, ich weiß noch genau, wo sich die Tür öffnet. Er so, fragst du jetzt immer noch, unterschreib doch jetzt den Vertrag. Und ich dachte mir so, was ist das hier? Ja, dann habe ich so gesagt, ich habe halt den Master schon mich angemeldet. Also kannst du dich wieder abmelden, das kostet ja nichts. Ich dachte mir, hat er eigentlich nicht recht. Und dann habe ich, bevor ich mich abgemeldet habe, den Vertrag unterschrieben. Also er hat mir den geschickt. Linke Seite war Deutsch, rechte war Englisch, das weiß ich noch ziemlich genau. Provisionsmodell habe ich nicht verstanden, haben mir aber nur gedacht, ungedeckelt, hat er gesagt, wird schon passen, und haben unterschrieben. So. Meine Eltern haben gesagt, bist du wahnsinnig, für so ein geringes Fixum irgendwo einzusteigen, nach dem Studium, du hast doch studiert, Junge, für was eigentlich?
Das war damals 36.000 oder was war das?
28.
28. Ja, das ist schon Brett.
Genau, ich stelle die Leute heute auch am liebsten noch für 28 ein, aber krieg gar keinen mehr.
Zack.
Genau, André, das ist das Traurige. Nee, aber dafür bin ich eingestiegen, und war die beste Entscheidung. Also sonst wäre ich nicht hier.
Geil. Ja. Also, du hast im ersten Jahr gebildet damals, weißt du es noch?
Also bei Futures, um ehrlich zu sein, gar nichts.
Ja, weil es ein Skill war.
Genau, ich hatte ein paar Jobs. Ich glaube, mein damaliger Nachfolger hat auch dann die Jobs platziert, wie Andi gesagt hat, weil er hatte dann immer, also Andi ist ja wirklich sehr, sehr, bleibt dran, hat immer wieder geschrieben, wie es mir geht und ob ich nicht doch zurückkommen will. Aber wie gesagt, ist der falsche Skill gewesen, absolut. Und danach waren es im Perm-Business in Hochzeiten 580, glaube ich, war mein bestes Perm-Jahr.
Mhm.
Genau.
Das ist schon mächtig.
Ja, ja. Ist mächtig, und wäre ich dran geblieben, wäre es wahrscheinlich mal noch höher, hätte noch höher gehen können. Aber ich bin happy, ja. Und ja.
Aber dein richtigen Traum, also du bist ein Contractor vom Hart, oder? So freiberufliche Projektbesetzung, ist so eher deins.
100%. Ja.
Und das hast,
jetzt, wo ich den Vergleich habe.
Das hast du bei Aristo gelernt.
Nee, bei Aristo habe ich tatsächlich auch in Perm.
Auch gestartet.
Ja, genau, Perm gestartet. Also Contracting tatsächlich erst, als wir hier dann Perm abgehakt hatten und dann ich Contracting machen konnte, einfach weil ich der Einzige war, da ging dann so mein Contract-Herz auf. Also ich kann schon Perm auch. Ich mag das schon auch gerne, das Nachhaltige. Und auf der anderen Seite ist halt das im Contracting-Business für mich, wie soll ich das sagen, dass ich immer mit den gleichen Kandidaten auch zu tun habe.
Ja, genau.
Mit den Freiberuflern, das auch Unternehmer sind. Das heißt, du sprichst halt auch mit denen eine Sprache. Und
Business
daher ist, da ist Contract einfach brutal.
Ja, denke ich auch.
Ja, voll.
Aber da habe ich es richtig verstanden. Du hast also nie Contracting gemacht, bis du das hier selbst angefangen hast. Das ist ja auch krass.
Ja.
Also bist du eigentlich ein Perme, der zum Contracting gefunden hast.
Ja.
Ist geläutert worden.
Ja, und das ist...
Vom Saulus zu Paulus.
Genau.
Jetzt habe ich schon meinen Podcast-Titel. Müssen wir gleich aufschreiben.
Vom Saulus zu Paulus. Tatsächlich ist es eher andersrum, ne? So die Regel, dass man eher vom Contracting ins Perm dann...
Eigentlich schon.
Ja, genau.
Weil die Vertriebler... ich möchte mich da nicht exponieren, aber Contracting ist vertriebsstärker als permanent.
Genau, 100%. Und auf der anderen Seite sage ich so, wenn du im Perm-Business kein Vertriebsgehen hast, dann schaffst du es nicht, gute Kandidaten zu generieren. Ne? Also ich glaube, du brauchst beides, aber der Scope ist einfach ein anderer. Ja, bin ich dabei.
Super spannend. Dann machen wir einfach gleich munter weiter mit deiner Karriere. Jetzt bist du 15 Jahre in der Branche.
Mhm.
Was würdest du sagen, was die High- and Downlights waren?
Highlight war, um ehrlich zu sein, die Corona-Zeit.
Das war das Highlight?
Ja.
Oh, okay.
Also die ersten, ich weiß noch ganz genau, wie es war. Also ich hatte mich ja damals, 2020 auch, 2 Monate vor Corona, hab ich den Vertrag unterschrieben, dass ich im Endeffekt meinen Geschäftspartner ausbezahle, der damals auch rausgegangen ist. Und da war für mich alles fein. Und dann kam ja Corona und dann war 2 Monate, ich meine, das waren wirklich 2 komplette Monate ohne Interviews, ohne Deals, ohne Jobs, weil die Kunden ja da wirklich auf Stillstand waren. Auf einmal war es dann aber so, dass extrem viele aus unserem Bereich auch wirklich eingestellt haben, wie blöd. Also es waren sehr viele dabei, die wirklich dann extrem viele Aufträge hatten und wir dann natürlich auch das Glück hatten, bei einem der großen Impfhersteller dabei gewesen zu sein. Und da konnten wir halt natürlich mit aufbauen. Ja?
So.
Da ging es wirklich ab. Und es war, da erinnere ich mich schon gern. Das heißt, es war für mich schon eine Highlight-Zeit, obwohl es von den Bedingungen her absolut alles andere als Highlight war. Aber businesstechnisch war es definitiv ein Highlight. Lowlight, um ehrlich zu sein, die Frage ist für mich immer, bin ich aktuell noch mittendrin oder haben wir schon überstanden, ist die aktuelle Phase oder die Talsohle, die wir gerade durchgehen.
Ja.
Ja, das heißt, ich
die Neverending Talstory.
Die Neverending Talstory, genau. Schau mal, der Punkt ist für mich, wir haben bis 2020 haben wir wirtschaftlichen Aufschwung erlebt. Ja, so, das heißt, da war eigentlich, du hattest nie mit Aufträgen zu knabbern, nie. 2020 kam Corona, da war kurz Krise, Krisenmodus. Dann kam im Endeffekt relativ schnell schon wieder Energiekrise und dergleichen, wieder Krisenmodus. Jetzt ist wieder Krisenmodus wegen den ganzen Wirtschaftsthemen. Das heißt, also auf der einen Seite ist es cool als Unternehmer, weil du sagst, okay, du wirst geschult als Krisenmanager. Die andere Seite ist, dass ich sage, ja, wir hatten das auch in der Vergangenheit, in der Geschichte schon oft, dass es immer diese Ups und Downs gab. Nur dieses Down, was wir gerade mitziehen, das zieht sich schon ziemlich lang. Deswegen sage ich so vorhin, die Frage, bin ich gerade schon an meinem Down, an meinem wirklich Lowlight oder kommt es erst noch? Ich kann es dir nicht beantworten. Ich hoffe, dass wir durch sind. Und ich hoffe, dass das Tal jetzt dann auch wirklich an seiner Sohle erreicht ist und wir langsam wieder den Schiff nach oben hinbekommen.
Das hoffe ich auch für uns. Wobei meine Forecasts im Moment nicht ganz so positiv sind, aber... Ich gebe dir da recht, ja. Also es gab ja Krisen. Es gab die Euro-Krise, es gab die Griechenland-Krise, Lehman Brothers-Krise.
Ja.
Aber das waren Krisen, die ja dann unterschiedliche Teile der Gesellschaft, vielleicht das Staatsdefizit, die Auslandskreditfinanzierung betroffen haben. Aber unser Job oder wir sind in der Wirtschaft immer gewachsen.
Ja.
Relativ. Ja, es gab sicherlich 2009 ist der Finance-Bereich nicht gewachsen und dann mussten die umschiften und so weiter fort. Aber es ging immer nach oben. Und jetzt haben wir wirklich... Im Moment fühlt sich das so an, als wenn wir in so einer Limbus sind, in so einem Limbo, wo wir nicht wissen, wie es weitergeht und sehr viele externe Faktoren von der Zukunft darauf hindeuten, dass es auf jeden Fall gar nicht mehr so weitergeht, wie es die letzten 15 Jahre gegangen ist. Und es ist sich da schwer, eine Orientierung zu finden, denke ich, als Geschäftsführer, Unternehmer oder als einzelner Recruiter oder Consultant in der Branche.
Ja.
Ist unheimlich anspruchsvoll.
Ist es. Ist es unbestritten. Und Kopfkino ist natürlich ab...
Ist alles möglich.
Genau, ist alles möglich. Und Du hast aber tatsächlich, also ich habe tatsächlich täglich Kopfkino, weil ich denke, okay, wo geht's hin? Was müssen wir tun, um uns für die Zukunft richtig aufzustellen? Und das ist die größte, das ist die, glaube ich, die schwierigste Fragestellung aktuell. Ich glaube, es gibt verschiedenste Opportunities, wo wir reingehen können, auch als Recruiter. Nur die Frage ist immer, was ist wirklich nachhaltig? Was ist wirklich das, was wir in Zukunft brauchen werden? Dass sich was ändern wird, ist völlig klar. Die Frage ist nur, was von den 15 Opportunities wird sich wirklich ändern und was wird das für uns bedeuten? Und aber das ist irgendwie unser Job auch, das zu finden. Ja, und die einen machen es besser, die anderen machen es schlechter. Deswegen sage ich so, ich fühle mich nach wie vor wohl in der Branche. Ich bin auch der Überzeugung, trotz KI, dass es uns geben muss in Zukunft. Weil ich glaube, dass die Menschen mit Menschen reden wollen. Ja, nach wie vor. Dass sich die Akquise und vielleicht die Quantität ein bisschen ändern kann durch KI, da bin ich dabei. Bin ich ein absoluter Fan davon. Gerade als Sales Guy, je mehr Quantität ich irgendwie aussourcen kann, desto geiler. Aber ja, es ist auf jeden Fall challenging.
Je mehr Quantität du outsourcen kannst?
An KI.
Ah, okay.
Also das heißt, ich bin absoluter Fan davon, wenn, also der Punkt ist der, um ehrlich zu sein, gerade Sales-Mitarbeiter zu finden, die Bock haben auf Kaltakquise in dem Marktumfeld, ja, herzlichen Glückwunsch.
Ja.
Also wir führen täglich tatsächlich 2 bis 3 Gespräche, wovon ich immer wieder sage, hier bei uns ist Kaltakquise. Also ich bin der Hunter, ich bin kein Farmer. Das heißt, ich kann extrem gut hunten, aber farmen muss jemand anders. Aber ich möchte auch gerne Vertriebler haben, die hunten können. Und für mich ist auch in so einem Umfeld, wie wir gerade haben, es ist ja, wie du vorhin mal angesprochen hast, wir sind, also auch Life Science mittlerweile ist Hardcore-Verdrängung.
Ja,
das heißt,
klar.
Der Kuchen wird nicht größer.
Mm-mm.
Das heißt also, wenn ich als Sales Guy es schaffe, besser zu sein als meine Konkurrenz, dann habe ich ja gar kein Problem. Aber das trauen sich ganz viele Sales dann nicht mehr zu.
Ja.
Und deswegen sage ich so, wenn die KI soweit wäre, also wir testen schon ganz viele KI-Bots auch aus, die wirklich auf Deutsch schon ganz gut telefonieren können, aber mir für Akquise immer noch nicht gut genug sind.
Ja.
Deswegen sage ich so, wenn wir die das abnehmen können und akquirieren, herzlich gerne. Und die Recruiting-Seite, da sind wir tatsächlich gerade in so einem Testballon schon drin, wo wir wirklich über Avatare die Qualifikationsgespräche durchführen lassen. Das funktioniert wiederum schon ganz gut. Und deswegen sage ich so, das geht auf Masse.
Sind das Bullhorn-Avatare? Weil du bist ja ein begeisterter Bullhorn-Nutzer, gell?
Nee, es sind keine Bullhorn, aber es ist outgesourced von Bullhorn.
Outgesourced.
Ja. Also Bullhorn hat, glaube ich, so ein System selber auch. Allerdings habe ich das gibt es aktuell nur auf Englisch. Deswegen haben wir einen also ich bin ein ganz großer Fan. Ich finde, die KI auf Englisch funktioniert eh super. Da braucht man nicht reden.
Ja.
Dass in den USA alles funktioniert, glaube ich, sofort.
Ja.
Die deutsche Sprache ist so das Thema.
Ja.
Und das muss perfekt sein für mich. Davor werde ich es nicht machen.
Bevor es auf die Kunden losgeht.
Genau, voll, total. Weil auf Kandidatenseite funktioniert es eigentlich schon ganz gut.
Ja. Alright. Jetzt bist du ein extrem begeisterungsfähiger Mensch.
Bestimmt.
Habe ich jetzt in den letzten 15 Minuten schon gemerkt. Für begeisterungsfähige Menschen ist es ja immer schwer, das Thema Beruf, Familie, Gesundheit in Balance zu bekommen. Wie hast es denn du geschafft oder nicht geschafft?
Also guck, ich trage ein Whoop-Armband, ich trage den Aura-Ring.
Ring.
Das heißt, das, was ich im Business mache, habe ich gelernt, für mich selber auch zu machen. Ich tracke meine KPIs, meine Körper-KPIs.
Ja.
Das heißt, mittlerweile achte ich ganz genau auf mein Gewicht. Ich dachte mit einer App, was ich esse. Ich übertreibe es natürlich jetzt nicht unbedingt. Ich bin auch ein absoluter Genießer. Ja, aber unter der Woche oder gerade, wenn ich performen muss, das heißt, ich weiß ganz genau, wenn ich heute Mittag jetzt mir einen Schweinsbraten eingepfiffen hätte mit Knödel, dann wäre ich jetzt nicht so mit dem Fokus hier, mit dem klaren Geist, sondern da ist halt dann eher was anderes, was ich essen sollte. Und das weiß ich halt ziemlich genau mittlerweile. Das heißt, das ist das, wie ich mich selber optimiere. Dass ich wirklich tracke, wie geht's mir gerade? Bin ich in der Performance drin, ja oder nein? Es gibt auch Tage, da merke ich, ich bin heute einfach platt ab 3. Dann ist es auch so, dass ich, wenn es nicht ein extrem wichtiger Termin ist, ich mittlerweile auch so weit bin, dass ich sage, okay, heute nicht. Dann ist für mich heute Schluss.
Ja.
Das war brutal schwer zu akzeptieren, aber seit 2 Jahren fahre ich das und damit fahre ich auch ganz gut. Familie ist für mich am Wochenende absolut, da gibt es nichts anderes. Also auch wenn Freunde anfragen oder sowas, da bin ich wirklich eher so Family First. Meine Tochter liebe ich über alles. Ja, das heißt, da ist für mich echt wichtig, dass ich merke, wie schnell das geht. Die ist jetzt 5,5. Ich weiß noch, wie die geboren worden ist.
Ja.
Wie zack und es ist vorbei. Nee, da ist mir schon extrem wichtig, dass ich das hinbekomme. Abendessen schaffe ich manchmal mehr, manchmal weniger, dass ich wirklich pünktlich daheim bin. Weil unter der Woche ist dann schon so, dass ich sage, okay, da ist Business First, aber am Wochenende ist Family First. Also ob das alles immer in der Balance ist, André, keine Ahnung, aber...
Aber es hört sich so an, als wenn es mal schlimme Zeiten gegeben hätte.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Da habe ich es halt, ganz ehrlich, als meine Tochter noch ein Baby war, war es für mich auch so, dass ich mir gedacht habe, um Gottes Willen, gehe ich gerne ins Büro. Ich habe meine Frau überhaupt nicht beneidet, dass sie daheim war, weil das ist alles andere als ein Kindergeburtstag, dann zu Hause zu sein mit dem kleinen Kind. hast du mir da so ein bisschen leicht gemacht, glaube ich. Und das habe ich aber gemerkt und habe dann gemerkt, okay, alles klar, alle Verantwortung abzuschieben ist halt einfach, das geht nicht, will ich auch nicht. Und habe dann für mich begriffen, nee, ich muss was ändern, aber dann halt einfach bewusst entschieden, okay, was will ich ändern? Habe mir dann ein Coaching gegönnt und durch ein halbes Jahr dadurch, und das war wirklich auch keine ganz leichte Zeit. Und dann habe ich wirklich ganz genau gewusst, okay, das will ich haben, das will ich nicht mehr haben. Auch ganz viele Freundschaften, die mir nichts mehr gebracht haben oder gegeben haben, abgegeben oder einfach, wie sagt man, Äste abgeschnitten, ja, und dann wächst wieder was Neues. Und so war es dann auch.
War das ein Personality Coach oder was war das für ein Coach?
Genau, wirklich für mich persönlich. Und den habe ich bis heute.
Und der fragt immer, wie fühlst du dich dabei?
Nicht unbedingt. Also der ist mittlerweile schon, der kennt mich mittlerweile und sagt ganz genau, das bist nicht du. Erzähl mal, wie es wirklich. Ja, das ist eher so das. Meistens kommt, das bist nicht du. Das ist eine Standardantwort. Gib mir die richtige. Mhm. Und dann komme ich, dann muss ich schmunzeln und weiß ganz genau, da hat er mich schon wieder ertappt. Ja, also er ist schon sehr.
Also holt er dich aus deinem Vertriebsschnack raus.
100 Pro.
Und auf deinen Bildungskern.
Da habe ich wirklich, da merke ich, deswegen sage ich so, das ist wirklich out of comfort zone, weil ich da hingehe und wenn ich anfange zu erzählen, grinst er schon und dann weiß ich so, okay, ich höre auf. Dann sage ich, stell deine Frage.
Ist auch unangenehm, oder?
Sau unangenehm.
Ja.
Sau unangenehm. Also am Anfang dachte ich ja, ich habe danach selber eine Coaching-Ausbildung gemacht.
Ach nee.
Doch, weil ich einfach gemerkt habe, dass ich mein Team viel besser mitnehmen kann, wenn ich den Coach-Ansatz oder den Coach-Hut aufsetze. Früher war es so, da hatte ich als Führungskraft eher diesen Beraterhut auf. Da habe ich gesagt, du musst jetzt das machen, weil dann kommt das Ergebnis.
Also
dann kommt
anweisend.
Das. Genau, anweisend. Alte Schule tatsächlich auch so ein bisschen, so wie ich es gelernt habe. Das war so, wie ich Führung gelernt habe in dem Job. Und jetzt ist es eher so, dass ich selber wirklich jedes Teammitglied, also wir haben auch die kompletten 1:1 Gespräche, alles umgestellt, alles auf diesen Ansatz hin, wo ich gesagt habe, okay, ich möchte, dass das Team gecoacht wird. Und da merke ich auch bei denen, die da sind, dass sie wirklich Bock haben auf diese 1:1 Gespräche. Seitdem wir es komplett anders haben, weil die einfach sagen, geil, ich bekomme da wieder Input und es hilft mir. Und dann geben die auch in diesen Gesprächen auf einmal 10, also kommen die mit 5 Fehlern, die wir gemacht haben. Und ich denke mir, wie geil ist das, dass ein Mitarbeiter kommt und mir 5 Fehler präsentiert.
Ja klar, weil früher war sie nur Erfolge präsentiert.
Genau. Und sagt, ey, pass auf, bei Fehler 3 habe ich schon die Lösung für mich. Würdest du die auch so sehen? Und dann sage ich so, absolut, gibt es nichts zu ändern. Ja, und bei anderen sagen sie, ich komme da einfach auf nichts anderes, hast du noch was für mich? Und das ist so eine andere Kultur, die dadurch entsteht und die macht mir persönlich extrem viel Spaß. Und die habe ich aber nur durch diesen Coach-Prozess und durch die Coaching-Ausbildung, die ich dann auch gemacht habe.
Ist eine sehr wertschätzende und menschenorientierte Kultur, aber ob sie natürlich zielorientiert und profitmaximierend ist, ist eine andere Frage, oder?
Also ich bin ja schon generell sehr, sehr erfolgsorientiert und habe gern Erfolg. Das heißt, ich finde, das eine schließt das andere absolut nicht aus.
Ja.
Du musst halt einfach sehr klar sein.
Mhm.
Und das war am Anfang definitiv ein Spagat, wo du gesagt hast, die Leute haben gedacht, okay, sie können alles machen. Und das ist dann aber ab dem Zeitpunkt, wenn du dann auch wirklich sagst, Ergebnis wird nicht erreicht. Und warum ist das Ergebnis nicht erreicht? Und wenn da kein klarer Grund kommt, Beispiel, bei Calls gibt es keinen Grund nicht erreicht. Es gibt es einfach nicht für mich. Das heißt, wenn ich sage, ich mache heute 20 Vertriebscalls, dann, wenn halt dann 18 Uhr sind, ich habe die nicht erreicht, dann ist die einzige Alternative, die ich habe, ich bleibe länger. Und das ist auf meine Erwartungshaltung. Und das wissen auch alle. Und wenn es halt nicht eintritt, dann machst du es 2 Monate nacheinander und du bist halt raus.
Mhm.
Also wenn der Outcome stimmt, vom Deckungsbeitrag her, wieder anderes Spiel. Man muss natürlich immer alles in einem anschauen, aber alles in allem muss der Outcome stimmen. Und wenn der stimmt, dann ist der Weg dahin halt einfach der, wie Führung für mich ist.
Mhm.
Dass ich einfach sage, du kannst den Weg über Pisa nach Rom nehmen, du kannst aber auch den anderen Weg nach Rom nehmen, ist mir eigentlich egal. Hauptsache, du kommst da an, um die Zeit, zu der wir gesagt haben, dass wir dort sind.
Mhm.
Genau. Und deswegen finde ich, schließt der eine Ansatz den anderen überhaupt nicht aus.
Ja, das, dann macht es wieder Sinn, weil wenn ich deine LinkedIn-Post sehe, du bist ja immer eher
straight.
Straight.
Ja.
Also, warum ich nur noch anzahlungsbasierte Suche machen und kein erfolgsbasiert.
Ja.
Und dann mit dem Coach-Ansatz, das hat sich jetzt für mich ein bisschen gebissen gehabt, aber dann, also du bist schon in der Sache hart, aber im Weg
ganz
kooperativ.
Klar. Schau mal, das ist ja auch eines der, wenn ich noch den Sales-Call selber mache oder den Closing-Call zum Beispiel selber mache mit dem Kunden und der sagt, wir machen keine Anzahlung, dann frage ich den auch, warum machst du denn keine Anzahlung? Und dann geben die mir ihre Gründe und dann versuche ich aufgrund der, also die geben mir ihre Gründe, das heißt, die denken ja gar nicht drüber nach, warum ich da frage, sondern dann schreibe ich mir das auf und kann ja wunderbare Einwandbehandlung machen und jeden einzelnen Punkt durchkauen, warum das jetzt aber trotzdem gut wäre, aus seiner Perspektive tatsächlich auch diese Anzahlung zu machen.
Ja.
Er tut sich ja selber einen Gefallen damit.
Ja.
Und deswegen sage ich, so ein coachender Ansatz ist tatsächlich, kann sehr manipulativ angewandt werden, gerade im Sales, um ehrlich zu sein, definitiv. Auf Mitarbeiterbasis ist für mich überhaupt, also ich bin immer noch der Meinung, ich mache in dem Zusammenhang gar nichts manipulativ, sondern ich sage auch, die Anzahlung im Sales ist für mich absolut für beide Seiten ein Win, weil der kann sich darauf verlassen, dass das Ding besetzt wird. Ich weiß, es gibt auch andere da draußen, die manipulieren damit.
Ja.
Das tue ich definitiv nicht. Oder sagt meine Ethik auf keinen Fall, also würde ich nicht machen, weil ja. Es ist halt nicht nachhaltig.
Ja.
Jetzt muss ich gerade nochmal drüber nachdenken, du hast gerade gesagt, achso, die Posts, ja, die sind auf jeden Fall straight und so denke ich auch. Teilweise definitiv auch noch oldschool. Das mit der 4-Tage-Woche zum Beispiel, das ist ein Punkt, der triggert mich hardcore. Weil ich einfach der Meinung bin, gerade in der Situation, in der wir jetzt sind, müssen wir doch alle irgendwie wollen, dass es uns gut geht weiterhin. Und bevor ich mir denke, in 2-3 Jahren müssen wir alle den Gürtel enger schnallen, was definitiv passieren kann, weil wir vor einem Punkt stehen, wo ich glaube, dass Luxus in ein paar Jahren ganz anders ausschauen kann. Nämlich so, dass wir sagen, okay, leiste ich mir jetzt das Essen oder leiste ich mir das Essen und wir gar nicht drüber nachdenken, trage ich jetzt einen Gucci-Gürtel oder einen Louis Vuitton-Gürtel,
ja.
Kann sein, dass wir diese Diskussion gar nicht mehr führen müssen. Aber ich glaube, wir müssen da gar nicht hinkommen, sondern wir müssen eher daran denken, dass wir sagen, okay, was kann ich jetzt tun, ich als einzelnes Individuum, um diesen Standort nach vorne zu bringen, und das ist einfach nur Bock auf das, was ich tue. Und dann denke ich gar nicht drüber nach, ob ich 4 oder 5 Tage arbeite. Weil ich denke auch nicht drüber nach, ob ich 5 Tage oder 7 Tage arbeite, sondern wenn ich Bock habe, am Samstag mich an die Kiste zu hocken, weil ich sage, da ist ein cooles Projekt und ich habe darauf Lust zu searchen, dann mache ich das.
Ja.
So.
Wir haben ja gerade unseren Gehaltscheck gemacht und wir haben in den Benefits festgestellt, dass 4-Tage-Woche eigentlich in unserer Branche nicht das Ding ist, was die Leute wollen. Die wollen eher Workation haben oder flexibel dort arbeiten. Aber
ja.
Jeder kennt ja einen Sales-Prozess. Der Sales-Prozess hört nicht auf. Auch am Freitag nicht.
Ja.
Und wen übergibt man das dann am Freitag? Also es ist wenig praxisrelevant für eine Vertriebsbranche, der wir ja sind, meines Erachtens nach. Also ja, aber ich habe den Post gelesen.
Also ich kenne eine Agentur, die hat die 4-Tage-Woche.
Ja, kenne ich auch.
Ja.
Ich kenne auch eine in München, die ist daran pleite gegangen.
Also wenn ich dem Kollegen so zuhöre, dann ist es auch nicht so rosig. Aber der sagt, dass sie dadurch extrem geile Mitarbeiter gewinnen. Viele vor allem. Und ich denke mir, ja, du gewinnst auf jeden Fall Mitarbeiter. Also ja. Die Frage ist halt, welche. Und deswegen sage ich so, genau, und für mich ist es auch so, wir bekommen manche Bewerbungen rein, die kommen auch hier rein und sagen so, boah, jetzt habe ich gerade den Post gelesen oder ich habe den Podcast gehört, ich kann mich damit nicht identifizieren. Und damit sage ich absolut, damit geht mein Plan auf, weil wo ich Marketing mache, mache ich automatisch Demarketing und das mache ich auch bewusst.
Sehr gut, dann reden wir gleich über die Partys und alle, die eine 4-Tage-Woche haben, bitte nicht bei der Partys bewerben, weil hier werdet ihr nicht gebraucht.
Nein.
Um das mal klar zu sagen. Aber die letzte Frage an dich privat. Ein Punkt über dich, was die meisten Leute von dir nicht wissen. Pack mal aus.
Ein Punkt, den die meisten Leute nicht wissen. Boah, jetzt. Warte mal.
Hab ich dich erwischt?
Ja, jetzt hast du mich wirklich erwischt. Ich posaune ja alles raus eigentlich.
Was würde deine Frau sagen, wenn ich fragen würde, was fände der Max richtig peinlich, wenn ich es über ihn im Podcast erzählen würde?
Ja, tatsächlich. Wahrscheinlich, so extrovertiert ich auch sein mag, durch Podcast, durch LinkedIn, durch alles Mögliche, auch wenn ich hier drin bin, ist das Liebste, was ich privat mache, einfach mehr Ruhe haben.
Mhm.
Und das ist vorhin gesagt, das kann man nicht schöner sagen, also auf Bayerisch. Ich bin unendlich froh, wenn ich am Wochenende niemand sehen muss, niemand treffen muss und einfach mal auf der Couch liegen darf oder mein Radl packen darf, auf dem Golfplatz darf und das auch mal eine Runde alleine gehen oder mit meinem besten Spätzle. Aber das ist tatsächlich was, glaube ich, kaum einer weiß und mir wahrscheinlich kaum auch einer abnimmt.
Ja, stimmt. Würde ich jetzt auch erstmal sagen, okay, aber kenne ihn natürlich. Wenn man die ganze Zeit was um die Ohren hat, muss man ja einen Ausgleich.
Voll. So. Voll.
Jetzt haben wir schon viel über Partys gesprochen. Neben dem, dass ihr klar polarisiert, was ihr wollt und nicht wollt, was macht dein Unternehmen noch aus?
Ja, also wenn... Um ehrlich zu sein, ist es ja wirklich für mich im Recruitment die schwierigste Frage, die wir auch immer beantworten müssen, an die Kunden uns ähnlich stellen. Was macht euch anders? Gibt es 20 von euch und so? Generell stimmt es. Ich glaube und ich bin der festen Überzeugung, dass wir Menschen den Unterschied machen. Das heißt, die hier arbeiten, die machen safe den Unterschied. Das heißt, es ist nicht die Firma, sondern es sind die Menschen. Wir sind ein People's Business und deswegen kann ich immer mit der Standardantwort antworten, es sind die Menschen. Und was wir von Bewerbern immer wieder hören, was uns wirklich definitiv ausmacht, ist unser Bewerbungsprozess, weil wir ganz andere Fragen stellen. Das heißt, wir haben ja Core Values. Also es sind zum Beispiel der berühmteste 200% Attacke. Ja, was wir darunter verstehen ist aber nicht nur Vollgas auf blind, sondern wir haben ein Booklet und in diesem Booklet, das ist 8 Seiten lang, da steht jeder einzelne Core Value mit einem coolen und uncoolen Verhalten. Und daran messen wir unsere Bewerber. Das heißt, wir setzen uns rein und sagen, okay, schau mal, du hast jetzt folgende Situation aus unserem Booklet. Wie würdest du darauf reagieren? Und daran messen wir, okay, ist es ein cooles oder ein uncooles Verhalten, was der uns gerade präsentiert? Und da kriegen wir einen sehr guten Grip. Und das macht uns, würde ich sagen, tatsächlich aus, dass wir einfach, jeder hier drin ist grundverschieden von seinen Ansichten her, aber im Nenner sind alle wilden Vögel hier drin, kommen auf diesen einen Nenner, auf diesen Ast, auf den gemeinsamen, und das ist Pathos.
Und dieses Core-Value-Book, ist es öffentlich einsehbar oder?
Nee. Okay. Also ich kann es dir gerne zeigen danach.
Dann zeig's mir.
Aber es ist wirklich nur für interne Mitarbeiter gedacht. Und da stehen ja auch, keine Ahnung, teilweise bei Good Vibes On. Das ist auch einer unserer Core Values. Das heißt, da stehen dann auch teilweise Beispiele drin, wo jetzt wirklich, also das sind Live-Beispiele, die hier passiert sind. Und die wollen wir einfach, dass sie auch so ein bisschen intimer bleiben. Deswegen sind die nicht auf der Karriere-Page oder sonstiges.
Also da steht zum Beispiel drin, der Max hat an dem Tag das gemacht. Das ist die Attitüde, die wir wollen.
Genau, ja. Meistens ist aber Gott sei Dank nicht mein Beispiel, aber es ist immer ein Beispiel von einem Mitarbeiter oder von einem Kollegen.
Sag mal eins.
Kunde ruft Freitagnachmittag 16 Uhr an und droppt einen Auftrag für Freelance. Was muss jetzt also passieren? Cooles Verhalten ist ganz klar, der Mitarbeiter sagt seinen privaten Termin ab und bleibt noch 2 Stunden, macht den erstes E-Marketing, telefoniert die wichtigsten Kandidaten ab.
Schickt ein CV raus.
Uncooles Verhalten ist, Mitarbeiter geht. Na, cooles Verhalten ist zum Beispiel auch, hey, Mitarbeiter kümmert sich zumindest drin oder übergibt die Ownership an einen anderen, um dass der eben das Ding zu Ende bringt, weil er wirklich absolut keine Zeit hat.
Halb cooles Verhalten.
Aber es gibt wirklich Termine, die kann ich privat nicht verschieben. Da bin ich ja der Letzte.
Ja, klar.
Aber dann ist einfach wichtig, dass ich dieses Mindset habe. Mir geht es nur um die Haltung. Die Haltung muss sein, hey, Kunde ruft an. Die Haltung muss genauso sein, der andere Konkurrent, der safe auch dran ist, der wird jetzt da bleiben und der wird das Ding holen. Ja? So. Aber das Wichtigste ist doch daran, dass der Kunde diesen Eindruck von mir haben soll, hey krass, Pathos liefert zeitgleich. Und obwohl es Freitagnachmittag um 16 Uhr war. Und manchmal, in Klammern, ist auch so ein bisschen der Side-Effekt. Manche Kunden machen das, glaube ich, auch mit Absicht, um zu sehen, wer liefert denn jetzt noch und wer nicht.
Ach, gerade die Life-Science-Unternehmen, ich habe da immer drauf geahnt, am Freitagabend und Nachmittag hat man dann noch die Aufträge bekommen, damit es schön vom Tisch vom Manager runter ist und er oder sie
freut sich auf Montag, weil er dann die Profile drin hat.
Genau. Die gehen ja höchstwahrscheinlich dann auch nicht in ihre E-Mail und sehen den CV. Sie sehen den CV aber dann am Montag, dass der am Freitag um 17 Uhr noch kam, gell?
Stimmt.
Und verstehe ich dich richtig, dass du sagst, dass diese Einstellung, du bist 2011 in die Branche, ich 2006, und jetzt sagen wir viele Leute, wenn sie den Podcast hören, das ist immer so ein Altherrengeschnatter von wie schön es früher war. Aber dieses Core-Value, diese Leistungsbereitschaft, ist die ein bisschen verloren gegangen nach deinem Dafürhalten?
Ja, in vielen Gesprächen, die ich höre. Definitiv. Es gibt viele, die gaukeln sowas vor. Die sagen so, ja, klar, mache ich
aber dann.
Und dann kommt genau dieses Beispiel, wo es dann heißt so, ja gut, wenn ich einen privaten Termin habe, würde ich den absagen? Boah, weiß ich gar nicht. Da kommt dann schon, da fällt dann das Erste, dann kommt noch, wenn dann im ersten Gespräch sowas wie die Frage nach Urlaubstagen kommt oder sowas, das ist bei mir auch schon relativ schnell unten durch, brauche ich nicht.
Ja? Bist du getriggert?
Es hat sich bewiesen für mich, dass es nicht so ist. Aber weil du sagst, Altherrengeschnatter, ich glaube, auf der einen Seite ist es so, dass Performance in unserem Job ist, ganz ehrlich, wie willst du uns anders messen? Es geht einfach nur so. Aber auf der anderen Seite ist für mich extrem wichtig, dieser ganze Kulturaspekt, und der geht, ganz viele haben ja wirklich die Werte an ihrer Wand stehen. Davon bin ich auch kein Fan, weil die leben meistens nicht. Bei uns leben die wirklich. Also wir haben alle 2 Wochen den Core Value Award, den wir verleihen.
Alle 2 Wochen.
Das heißt, ich war jetzt vor 2 Wochen selber gewählt und war dann im Endeffekt hatte die Ehre, jemand anders wählen zu dürfen. Und das heißt, ich muss mir dann wirklich mein Büro komplett angucken und sagen, okay, wer lebt gerade die Core Values am besten? Und das hat für mich schon...
haben wir gerade eine Deal-Docke gehört.
Jetzt hast du gerade die Deal-Docke
gehört. Hey,
schön, das ist hier live im Büro.
Was ist der Deal-Value?
Ich glaube, es ist ein kleinerer, wahrscheinlich 15.
Oh, Contract Deal.
Ja, wir haben eine Anzahlung ging vorweg. Ah, das heißt, wir haben jetzt die finale Fee.
Gratuliere.
Ja, vielen Dank. Genau, aber diese Core Values, das macht für mich so das Herzen von uns aus, ja, dass wir einfach das wirklich leben. Und das ist das, warum wir auch oftmals schon die ein oder andere Fragezeichen erwirkt haben im Team, weil wir jemanden gehen lassen, der eine extrem hohe Performance hatte, aber halt von den Core Values nicht gepasst hat. Und wir das dann gemerkt haben und gesagt haben, der ist einfach toxisch fürs Team und manche andere halten den. Ja, und wir machen es einfach konsequent nicht. Und dann ist es halt einfach raus.
Den Fehler habe ich auch schon gemacht. Ich glaube, keiner, der hier zuhört, sagt, dass gerade die Megatop-Performer sind, tun sich die menschlichen Abgründe auf. Gell?
Genau, und deswegen ist die Frage, willst du die Stars oder willst du halt Leute, die einfach Bock haben auf den Job und dafür halt, keine Ahnung, keine 800 Billen, aber 500 Billen. Und ich glaube, das schaffst du auch mit einem richtig coolen Culture-Umfit. Umfit. Ja.
Die werden umgefittet.
So schaut's aus.
Und bei Pathos, ihr macht Perm und Contracting?
Ja.
Keine Arbeitnehmerüberlassung?
Wir haben die Lizenz.
Ah ja, aber macht's nicht.
Nein, nicht aktiv, nein.
Wie viele Mitarbeiter habt ihr und wie viel Umsatz macht ihr?
Wir sind aktuell gemütliche 8.
Ja? Und Umsatz sagst du nicht?
Das ist kein Geheimnis, glaube ich, bei einer AG. Nee. Wir sind bei 10 Millionen.
10 Millionen. Das ist doch super.
Ja, absolut. Wir sind auch zufrieden.
Was bleibt dann GP hängen? Wie ist das verteilt? Term und Contract?
Ich glaube, wir sind bei, müssten um die 3,5 bis 4 sein.
Okay.
Da schwanken wir immer.
Aha. Und was muss ein Vertriebler bei euch, sagen wir mal, Perm Net für Income schießen, um erfolgreich zu sein? Also was ist so Oberklasse 10%?
500.000.
500.000.
Oberklasse 10%.
Ja.
Ich bin schon mit 300.000 zufrieden, um ehrlich zu sein.
Ja, klar.
Ich glaube, das ist eine solide Zahl, aber 500.000 ist...
250.000 ist super, oder?
100%.
Kann man drauf aufbauen.
Aber die Top 10% sind wirklich 500.000 und das Schöne ist, dass ich immer wieder sehe, dass es funktioniert.
Klar.
Ja.
Richtigen Fokus, richtige Spezialisierung.
100%.
Richtigen Vertrieb.
Macht einfach Spaß.
Gerade im Perm ist es eigentlich so einfach.
Ja.
Als Vertriebler.
Und jetzt kommt genau der Punkt, den ich...
Wenn man es richtig macht.
Ja, und ich glaube, du musst es einfach wirklich mögen. Du musst ein Perm-Consultant sein und es ist echt gar nicht so leicht, den zu finden. Gerade im Contract-Umfeld.
Ja.
Ja, wo du wirklich sagst, dass die Leute sehen, krass, der macht eine Verlängerung und hat, hä, Verlängerung? Einfach so? Kommt rein, muss nichts dafür machen? Ja, nee, muss nichts dafür machen, aber du musst auch ein Contractor sein.
Ja.
Du musst wirklich den ganzen Tag akquirieren und davon ausgehen, es kommt einfach nur Nein. Und dann nach 3, 4 Tagen kommt es Ja. Und im Perm ist halt so, du rufst an und mehr oder minder sagt dir jeder, ja, liefern kannst du schon. Ja, und du denkst dir, okay, cool. Ja, aber dieses wirklich Inhalieren, dass du sagst, ich liebe das, die Kandidaten zu closen, zu pre-closen, die Frau anzurufen und zu fragen, du weißt du echt von seinem Umzugsgedanken, was machen eure Kinder, machen die das mit und so weiter. Weißt du, was ich meine? Ich finde das extrem cool, aber das musste der Typ dafür sein.
Da musste der Typ dafür sein. Ja, da war ich nie so richtig, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ich habe lieber Business-to-Business, Freiberufler im Projekt platzieren, kurze Projekt, also Akquisezeiten, kurze Staffing-Zeiten.
Ja.
Und dann hochwertig miteinander zusammenarbeiten und die Frau vom oder den Mann oder den D-Partner anzurufen, war jetzt nie so meins.
Ja, verstehe ich.
Habe ich mich zu wenig dafür interessiert. Muss ich ganz ehrlich sagen. Gibt es noch irgendwas zu Partys, die du unbedingt mit auf den Weg gehen musst, ohne jetzt eine krasse Werbung zu machen? Bewerbt euch.
Na, ganz ehrlich, am Ende muss ich echt sagen, ich glaube, wir kochen alle mit Wasser und das ist, glaube ich, jedem bewusst, der aus dieser Branche kommt und sich Branchen quer aus der Branche bewirbt, der weiß, glaube ich, ganz genau, wir kochen mit Wasser. Ich glaube, es ist einfach das Umfeld, was unterscheidet und das kann ich einfach nur nochmal plädieren. Ich bin der Meinung, wir haben ein extrem geiles Umfeld geschaffen in den letzten Jahren. Wir haben extrem viel gelernt auch und wir haben uns immer wieder neu erfunden, was auch unsere Größe so ein bisschen erklärt und schlussendlich...
Das Office ist auf jeden Fall nice und der viel umstrittene Obstkorb steht da hinten auch, habe ich schon gesehen.
Auf jeden Fall und wir haben auch eine Proteinbar mittlerweile.
Nice.
Ja, also wir, und jeder von uns, der reinkommt, der kriegt ein Gesundheitscoaching von einem Jahr dazu, weil wir einfach der Meinung sind, dass es heutzutage extrem schwierig ist, sich gesund zu ernähren und sowas durch das normale Leben, sondern muss echt so ein bisschen zurückdrehen und gucken, okay, wie kann ich mich optimal ernähren, dass ich auf eine geile Performance komme und das haben wir jetzt seit einem Vierteljahr hier und die Leute sind mega begeistert.
Das ist cool.
Ja, voll. Die machen sich in der Früh einen Proteinshake und sowas. Die sind total, also wirklich geiles Umfeld. Also dafür kann ich einfach nur plädieren.
Ja, schön. Jetzt hast du Branche schon gesagt, dann gehen wir mal mit großen Schritten weiter auf unsere Branche. Du hast vorhin gesagt, KI-Bot. Wie siehst du die Zukunft unserer Branche? Und vor allen Dingen, verrat mal ein paar Geheimnisse, welche geilen KI-Bots setzt ihr gerade schon ein, um euch auf die Zukunft vorzubereiten? Ja.
Also KI bin ich der Überzeugung, dass die Kaltakquise wird irgendwann die KI machen. Also ich werde selber schon manchmal von KI angerufen und akquiriert. Wenn das Produkt dahinter interessant ist, höre ich mir das sogar an.
Bin noch nie von der KI angerufen worden, was mache ich falsch?
Das kann ich dir nicht sagen. Aber deine Nummer ist ja auch mehr als öffentlich, ne?
Ja, aber wer ruft dich denn da an und was wird denn da vertrieben?
Das letzte Mal hat mich jemand angerufen, der hat ein neuartiges Proteinpulver verkauft und der hat wohl irgendwie gesehen, dass wir das irgendwas mit Proteinbars und sowas machen und es war total spannend, weil die KI hat mich akquiriert und gesagt, hey, wir haben ein neuartiges Proteinpulver und da ich auf diesem Trip eh gerade bin, Stichwort Lebensrealität, also meine Lebensrealität ist gerade extrem gesunde Ernährung, gesunder Lifestyle und dann ruft mich in dem Moment eine KI an zu genau diesem Thema, trifft mich also genau auf meinem in meinem Gedankenkarussell, da höre ich zu, da bin ich erstmal dran und sage so, okay, da habe ich mit dem kurz gesprochen mit der KI und gesagt, so, okay, um was geht's? Ja, Terminvereinbarung für meinen Kollegen. Ich so, okay, alles klar, passt, machen wir. So, da habe ich das gemacht. wurde am Tag später, hatte einen 15-Minuten-Termin und tatsächlich war das super spannend, ich habe gekauft. Auf der anderen Seite wurde ich mal von einer KI-Bot angerufen, die wollten eine Dienstleistung im Bereich Gebäudereinigung verkaufen, weiß ich noch ziemlich genau, und das war so schlecht, weil die KI war wirklich einfach, hat sich angefühlt wie ein Roboter. Und da habe ich sofort gesagt, so, dann habe ich umgangssprachlich irgendwas da reingeredet und gesagt, okay, was willst du eigentlich von mir? Und dann kam so ein Standardfloskel und dann musste ich sofort, okay, mach mal, das macht dann auch keinen Spaß. Aber wenn die KI gut trainiert ist und ich dir eine provokante Frage stelle, dann ist es ja für mich auch so, derjenige, der dies programmiert hat, der hat sich ja Gedanken gemacht.
Ja.
Also gehe ich da hin und sage, aber das ist meine Vertriebsbrille. Ich glaube, Kunden, ganz anderes Thema. Also wenn ich jetzt Sales to Sales mache, glaube ich, würde ich sofort damit spielen, weil ich sage, okay, ich trainiere die einfach mit meiner frechen Art, aber das kriege ich bei Kunden noch nicht so auf die Straße gebracht. Aber also daher bin ich der festen Überzeugung, KI wird die Kaltakquise übernehmen. Ich gehe davon aus, in 2 Jahren. Kann sein, dass es auch schon früher kommt.
Also die vorbereitende Kaltakquise, also
Terminmatching. Ja, genau.
So Termin wie in deinem Beispiel.
Ja. Terminmatchen. So. Das also wird in 2 Jahren kommen.
Ist ja noch nicht die komplette Kaltakquise dann, oder? Oder doch?
Naja, also für mich ist, wenn einer Termin mit mir hat, dann ist es zwar auch noch kalt, aber das ist für mich schon recht aufgewärmt. Also da glaube ich, findest du locker Leute, die das machen.
Ja.
Ja, das ist ja wie ein warmer Lied, da gehe ich rein, stelle mich vor, aber muss schon mal nicht mehr kalt anrufen, sondern der kommt dann in meinen Teamstermin rein oder in einen Call. Das heißt, davon gehe ich aus in 2 Jahren, wenn es so lange dauert. Ich hoffe, es geht ein bisschen schneller. Auf der Recruiting-Seite, da bin ich auch überzeugt davon, wird es so sein, also zum Beispiel, ich hatte das letzte Mal jemand von Sartorius in meinem Podcast drin, der Head of Talent Acquisition, die machen, also Sartorius macht schon die ganzen Interviews auch mit KI, die First Interviews.
Die ersten Interviews, okay.
Jo. Das läuft schon alles mit KI und der hat gesagt, läuft brillant. Also ich glaube, Annahmequote 70%. Du kannst auch sagen, ich habe keinen Bock drauf, dann klickst du nein und dann kommt ein anderes Match. Dann schreiben die aber clevererweise dazu, hey, wenn du nicht über KI machst, ist gar kein Thema, dann können wir dir allerdings ersten Termin in 1,5 Wochen anbieten. Ja, so, dass der ganz genau weiß, ja, okay. Oder du kannst es direkt jetzt in den nächsten 10 Minuten machen, weil jetzt hast du eh Zeit. Und dann hat er gesagt, von diesen 30%, die keinen Bock haben, schaffen sie es immer noch 10% umzuwälzen auf ein Jahr.
Mhm.
Super spannend, super clever.
Ja, und dann 80% ist eine Hammerquote, gell?
Ja, voll.
Und was wird dann da abgefragt?
Das Matching zur Stelle, also wird durch KI abgefragt. Die KI bewertet das auch nicht, sondern die kriegen im Endeffekt die Auswertung oder das komplette Summary-Skript. Ja, und dann werten die aus, also der Mensch wertet dann aus, okay, passt das oder passt das nicht? Es gibt da auch Kandidaten, die sagen, okay, passt nicht zu mir. Also durch die Fragen weiß ich jetzt, passt nicht zu mir.
Ja.
Ja, aber die Frage am Ende ist immer, passt das für dich? Also denkst du immer noch, dass die Stelle für dich passend ist? Ja oder nein? Und daraufhin kann es auch sein, dass der Kandidat sogar sagt, ja, nee, passt nicht.
Und ist die KI, die KI auf jede Stelle einzeln?
So tief sind wir nicht reingegangen. Okay. Weiß nicht. Kann ich dir nicht sagen.
Das finde ich spannend.
Ja, aber ist auch cool, weil der Avatar ist eben von dem Head of Talent Acquisition. Mhm. Das heißt, der macht die Intro,
ja.
Der stellt auch die Fragen.
Ja.
Also fand ich ein rundes Ding, ja, um ehrlich zu sein. Und die haben extrem viele Stellen-Tutorials auch. Das heißt, die machen sich dadurch, haben extrem viel Zeitersparnis. Und trotzdem, Fun Fact, wächst das Talent Acquisition Team.
Aha.
Weltweit. Ja, weil die einfach sagen, sie haben trotz allem, müssen sie diese ganzen, also der Bewerber, die Candidate Experience geht schneller. Auf der anderen Seite werden die Stellen auch mehr. Das heißt, eigentlich müsste man denken, okay, es geht eigentlich nach unten, aber die KI muss ausgewertet werden, die KI muss kontrolliert werden, die Fragebögen müssen ausgewertet werden und das alles in Summe, dass das alles wirklich auch schneller geht, brauchst du nochmal mehr FTEs. Ja, und das war für mich tatsächlich ein Eye-Opener, weil ich dachte, wie viel FTEs spart ihr euch? Und dann war die Antwort ganz klar, wir wachsen. Wir müssen wachsen, weil wir brauchen mehr.
Gut, aber wenn sie jetzt nicht vom Personal wachsen würden, sondern gleich bleiben würden und dann nur quasi Refill machen für ihre bestehende Belegschaft?
Also laut ihm reicht's nicht.
Okay.
Weil einfach die Doku dahinter und die Kontrolle der KI extrem viel Zeit in Anspruch nimmt.
Also aber ist das eigentlich auch so ein bisschen Anwendungsfeld für uns und so unsere Branche und die Weiterentwicklung unseres Consultants, Recruiters?
Da reinzugehen. Oder ist eine Opportunity auf jeden Fall.
Spannend. Weil das ist ja eigentlich genau konträr zu dem, was viele andere Leute sagen, weil viele andere Leute sagen, die Kernzeit am Telefon mit den Kandidaten und mit den Kunden wird wieder hochgehen.
Ja.
Oder wenn du hier den Kollegen Truch, den wir beide kennen,
ja.
Da ist die KI ja sehr stark unterstützend, damit die Calltime maximiert wird, damit
genau.
Die Leute das automatisiert zugespielt bekommen und bam, bam, bam,
100%.
Wieder auf die 4-5 Stunden Calltime am Tag
ja.
Hochgehen, die wir oder ich noch kenne.
Ja, völlig richtig. Und das ist ja auch im Endeffekt in meinen Augen genau dafür da, dass du einfach mehr Zeit, das heißt, die investieren ja dann die Zeit, die also früher hatten die kann ich nicht mehr genau sagen. Ich glaube, eine Stunde Interviewzeit für ein persönliches Gespräch. Die aktuelle Zeitvorgabe sind 2 Stunden. 2 bis 2,5. Das heißt, das, was du sagst, zahlt ja genau in das rein, was dort auch gefahren wird, dass diese persönliche Zeit mit dem Kandidaten, dieses echte Kennenlernen,
maximiert wird. Aber mit dem Richtigen.
Danke.
Ja.
Genau darum geht's doch.
Und wir tun halt immer mit viel. Ja. Auf die sozusagen Ausschuss telefonieren.
Und das bringt, ja, das klingt immer so böse, aber es ist doch wirklich so.
Ja.
Weil es passt halt dann einfach nicht. Und dann will ich mich doch lieber auf die konzentrieren, die wirklich passen, als auf den Ausschuss, der, by the way, dann für was anderes gut in Frage kommt. Aber der bringt mir halt jetzt in dem Moment nichts.
Jetzt Folgefrage, Max. Wenn es die ganze Technologie gibt, machen das dann wir für unsere Endkunden oder macht es der Endkunde dann selbst?
Ja.
Dein Beispiel ist ja der Endkunde quasi, der das anfängt selbst zu machen.
Ja. Weil das ein großer Konzern ist.
Ja.
Ja, ich glaube, dass der Mittelstand das aber noch gar nicht kann. Und der Mittelstand immer wieder, also wann immer ich bin ja auch in vielen Unternehmernetzwerken drin, wann immer ich mit Unternehmern zusammensetze, aus dem Mittelstand, die sagen immer wieder zu mir, hey, mein größtes Problem ist HR. Wie bekomme ich die richtigen Leute? Was ist eigentlich HR genau? Wie setze ich das zusammen? Muss der HRler auch rekrutieren? Wer rekrutiert denn eigentlich für mich?
Ja.
Und das sind die großen Fragestellungen von Unternehmern. Immer wieder. Und ich muss ehrlich sagen, der Schuster hat die schlechtesten Schuhe. Ja, das heißt, ich für mich selber oder wir für uns selber, das eigene Recruiting, haben auch erst nach der Zeit jetzt gemerkt, das ist das Wichtigste, was wir haben, dass wir selber für uns gut rekrutieren. Auch wir haben diese Fragestellung gehabt und haben sie dann irgendwie für uns auch lösen können, auch durch Automatisierung. Aber es geht nicht ohne mehr, in meinen Augen, weil die Masse einfach zu groß ist.
Ja, und dann noch, um mit der Branche abzuschließen, ich bin ja Branchenverbandsvorsitzender und rede mit vielen. Ich denke, in unserer Branche ist noch sehr wenig gemacht, was KI und Automatisierung angeht. Was denkst du?
Ja, also die kleine Antwort ist ja.
Zu viel zum Schuster.
Ja.
Wir müssten ja eigentlich an der Forefront sein.
Total. Und jetzt bring mal einem Sales Guy bei, die wir in meinen Augen alle sind.
Ja.
Also ich glaube, jeder Unternehmer, Inhaber, Gründer, Geschäftsführer in Recruiting ist Sales Guy.
Ja.
Bring mal dem bei, dass der sich um Technik kümmert.
Ja.
Also ich bin selber dabei, N8N-Agents zu programmieren. Aber ich sage es dir ganz ehrlich, an einem Agent hänge ich teilweise 4 bis 5 Stunden. Das mache ich am Wochenende, weil mich das tatsächlich interessiert. Auf der anderen Seite, weil wenn ich 4 bis 5 Stunden zum Kunden rausfahre, ist der Impact wahrscheinlich für das Unternehmen größer, als wenn ich da N8N-Agents programmiere.
Genau.
Bedeutet also, ich muss mir aber dann eine Kompetenz beibringen. Also, und dann zweiter Punkt, als Saleser stellst du gern Salesler ein. Wenn ich einen ITler einstellen muss, bringt mich das schon von der Voraussetzung, weil ich weiß nicht, was hat der für KPIs, was muss der so machen den ganzen Tag. Das heißt, ich muss mich in neue Dinge einarbeiten. Ich glaube, du musst einfach gucken, deswegen pflichte
ich
dir
der komplett Reflex, bei. Ich mache wieder das, was ich am besten kann oder immer schon am besten gemacht habe. Und das ist, bevor ich einen ITler einstelle oder mich mit Agent-Programmieren beschäftige, mache ich dann lieber nochmal 5 Stunden Vertrieb.
Genau. Und das ist in meinen Augen aber aktuell gefährlich. Also ich glaube, dass es schon an der Zeit ist, dass wir uns wirklich und dass wir uns wirklich damit beschäftigen müssen, was genau, und deswegen meinte ich eingangs auch, dieser Punkt, welche Opportunities sind gerade am Markt, es sind extrem viele da, aber auf welche springe ich auf? Weil es kostet alles entweder Zeit oder halt Geld.
Ja.
So, und ich muss immer wissen, okay, wo geht mein Investment hin? Also für was investiere ich das Geld jetzt? Und auf welche Karte setze ich? Ja, und aber ich glaube, es ist schon an der Zeit, da umzudenken in eine Richtung, und da bin ich auch froh, dass viele aus der Branche mittlerweile sich auch ein Stück weit zusammentun und zusammenraufen und zu sagen so, hey, können wir irgendwas zusammen machen in diese Richtung? Also wenn man nicht unbedingt in dem gleichen Markt unterwegs ist, aber dass man einfach diese Synergien nutzt.
Gibt's das?
Ja. Also
bei mir mit irgendjemandem zusammen? Und
ja. Also ich habe 3, 4 PDs, PDLer, wo wir zusammen aktuell tatsächlich überlegen, wir sind noch nicht so weit, aber überlegen, einen Shared Service gemeinsam aufzubauen, weil wir einfach sagen, warum müssen wir alle KI denken, neu denken? Ja, sondern wenn der eine im Finance-Bereich ist, wo ich keine Ambition dazu habe, dann ist es für mich, und der auch relativ klein ist, dann denke ich mir, okay, warum sollten wir uns nicht zusammentun und einfach gemeinsam investieren? Kann das sein, dass...
Eine Idee.
Ja, ich finde es gut.
Und ja, ich auch.
Fand, dass die Branche in der Vergangenheit gar nicht so bereit war dazu, sondern jeder sein eigenes Süppchen gemacht hat.
Ja,
und ja nichts erzählt hat, was er so macht und in welche Richtung das er geht. Aber ich finde, gerade in Krisenzeiten müssen wir uns doch gegenseitig irgendwie schon echt in den Arsch treten und helfen, auf gut Deutsch. Und nicht dem anderen irgendwas missgönnen. Sondern mir geht es dann eher darum, zum Beispiel, du hast Truch angesprochen, da ist dann eher so, dass du sagst, ich habe mega Respekt.
Gruß geht raus.
Ja genau, Gruß geht raus, auf jeden Fall. Ich habe eher Respekt davor, dass ich mir denke, so krass, was der aufgebaut hat. Für mich ist die einzige Frage, hey Michael, wie hast du es geschafft? Und dann ist es halt auch cool, wenn du Antworten kriegst und wenn es nicht nur heißt so, Ja, war halt super erfolgreich und super.
Super transparent. Ich habe ihn in Zürich getroffen und habe gefragt, warum tust du das, was du aufgebaut hast, nicht White Labeling für Staffing-Unternehmen? Mhm. Ja, also gesagt, Staffing-Branche interessiert ihn nicht.
Ja.
Ist nicht seine Welt. Genau. Kommt er nicht, ja, ist kein Staffer.
Ja. Und
fair enough.
Ist doch fair enough.
Ja.
Genau. Aber generell diese Synergie, denke in dem Recruitment-Bereich, ich finde es geil und ich würde mich freuen, wenn da noch mehr die Reise hingeht.
Würde mich auch freuen. Aus meiner Erfahrung und was du vorhin gesagt hast, am Ende des Tages sind wir Vertriebler und am Ende des Tages bei solchen Kooperationen stolpern wir immer über unser Vertriebsgehen, weil jeder dann für sich mehr haben will.
Ja.
Und die Verteilung, die grundsätzliche Verteilung in so einem Setup, wer was zahlt, wer was bekommt, die klassischen 5W-Fragen sind unter Vertrieblern immer sehr schwer auszuloten und auszusteuern.
Ja.
Deswegen hat es uns viel Kooperation gegeben, ja, die daran gescheitert sind.
Glaube ich. Ich glaube, es ist halt einfach wichtig, das im Vorhinein zu regeln, genau diese Fragen, dass du einfach wirklich sagst, okay, du setzt es auch vertraglich so auf, dass auch ein Exit-Szenario gibt, wo du dich nicht im bösen Blut verabschiedest, weil finde ich auch immer schade, wenn es danach gar nicht mehr funktioniert. Aber ganz ehrlich, habe ich auch viel gelernt, auch schon viel probiert und viel auf die Nase gefallen.
Super, super spannend mit dir, Max. Wollen wir zur Schnellfragerunde übergehen?
Aber sowas von. Die habe ich mir extra nicht durchgelesen.
Da habe ich da gar keine geschickt gehabt, weil das ist nämlich über die Überraschung von diesem Podcast. Und zwar stelle ich dir persönlich deine Firma betreffende oder branchenbetreffende Fragen. Du antwortest mit Ja, Nein oder gibst eine der vorgegebenen Antworten.
Mhm.
Work-Life oder doch Work-Life-Balance?
Life-Balance.
Life-Balance, okay. Der beste Ratschlag, den du je bekommen hast?
Das war der, dass alles länger dauert, als du willst. Und am Anfang habe ich mich immer extrem... Nee, darf ich erklären oder nicht?
Ja.
Ja, am Anfang... Okay, am Anfang habe ich mich immer gewehrt dagegen, dass ich es akzeptiere. Nach der Zeit habe ich gemerkt, aber dass es wirklich so ist. Und das hat mir extrem gut getan, weil es mir innere Ruhe gibt. Und trotz allem bin ich immer noch ein großer Fan von Schnelligkeit. Aber ja.
Schön.
Das war...
Welche Vertragsart schlägt in deinem Herz?
Contract.
Sehr schön. Warst du mal Top-Biller in einer Staffing-Firma?
Ja, bei Risto.
Wie viel hast du da gebillt?
Ja, 400.
Perm.
Hm?
Bist du intrinsisch oder extrinsisch motiviert?
Och, beides.
Ja, kann man das, beides?
Für die Branche oder?
Nee, persönlich.
Persönlich? Boah, ich stehe jeden Tag brutal gerne auf.
Okay.
Und deswegen sage ich so, intrinsisch 100 pro, extrinsisch, mir macht Geld extrem viel Spaß. Deswegen ist es schon so, dass ich sage so, ja, das motiviert mich schon geil. Auch ungemein.
Schon geil.
Auf jeden Fall.
Hunter, hast du schon gesagt, dass du bist?
Absolut.
Gell? Welchen Tipp würdest du deinem jüngeren Ich geben?
Sei ehrlich.
Oh.
Ja.
Spannend. Das heißt, du warst mal unehrlich.
100%.
Ja?
100%. Ja.
Das hättest du mal früher sagen müssen, das hätte man vertiefen können.
Ja, ich war kurz, typisch Vertriebler. Ich habe oftmals die Wahrheit jetzt nicht unbedingt gesagt, sondern habe es halt einfach so ein bisschen kaschiert. Und damit war ich aber nicht ehrlich. Und das ist was, was ich wirklich für mich selber gelernt habe. Sei einfach ehrlich, es kann nichts passieren. Also, wenn ich einfach sage, ich habe keine Lust, auch wie gesagt, wenn mich jemand fragt, hast du Lust darauf? Und ich sage, ehrlich gesagt, nee. Früher hätte ich gesagt, ja, passt schon, wäre mitgegangen, hätte eine Fluppe gezogen, mache ich nicht mehr. Ja, und das ist das kleine Beispiel. Im Großen auch, tut mir auch wirklich, bin ich nicht stolz drauf. Nee, ganz klar. Aber das würde ich meinem jüngeren Ich geben, sei ehrlich.
Okay. Ja, der Mensch lernt mit jedem Lebensjahr dazu, gell?
Safe.
Für was gibst du am liebsten Geld aus?
Ach, für alle schönen Dinge, André.
Zum Beispiel?
Urlaub. Urlaub, Urlaub. Ich fahre extrem gerne in richtig geile Hotels.
Richtig geile.
Mhm. Mhm. Wo andere schon sagen, sag mal, spinnst du? Und ich sage so, es gibt noch geileres.
Welche Länder sind das dann oder ist es überall?
Oh, waren die in Thailand, letztes Jahr auf Mauritius. So weit wie möglich weg, fühlt sich für mich noch krasser nach Urlaub an.
Mhm.
Dieses Jahr waren wir auch in der Toskana, mal ganz bodenständig in so einem Bauernhof.
Auch schön.
War auch geil. Also am liebsten mittlerweile halt wirklich mit meiner Frau und mit meinem kleinen Baby. Mega cool. Das ist die coolste Zeit.
Und dann richtig gut gehen lassen.
Ja, total. Schönes Essen, Sport, genießen am Pool.
Schön.
Ja.
Dein Lieblingsrecruitment-Spruch?
In doubt, send it out.
Sehr gut. Remote oder Office bei euch?
Du, mittlerweile. Ich habe mich gewehrt gegen Remote, aber wir sind hybrid unterwegs.
Mhm. Vacation ist möglich?
Ja.
Wie schaffst du es, Top-Performer langfristig zu halten?
Gute Frage. Das ist tatsächlich extrem viel mit, hat super viel mit Wertschätzung zu tun. Ich habe es auch schon oft verbockt, aber ein paar jetzt doch halten können. Und das ist einfach Wertschätzung, reden miteinander, wirklich zu wissen, was will der Top-Performer und dann versuchen, darauf anzugehen. versuchen, darauf einzugehen. Wenn der Top-Performer wirklich sich selbstständig machen will, habe ich da eine Chance? Nein.
Nein.
Genau. Punkt.
Welches KI-Tool würdest du jeder Staffing-Firma empfehlen, dass sie sich mal anschauen sollte?
Ich glaube, das gibt es nicht zu kaufen, um ehrlich zu sein. Ich habe einen Dienstleister, der das selber macht, dieses KI-Tool mit NetN. Und das ist eine Automatisierung über LinkedIn und die funktioniert grandios.
Automatisierung über LinkedIn?
Also, ich gebe dir ein Beispiel. Ja. Jemand liked meinen Beitrag oder kommentiert den Beitrag.
Was?
Dann erkennt die, also jemand anders, Kunde.
Ja, also ich jetzt.
Ja. Du jetzt. Ja. Dann erkennt die KI, du bist in meiner Branche, So, aber er kennt beim nächsten Like, der ist in der Branche, der denkt uns mit Pharma, wir sind ja jetzt so ein cool, der kommt mal auf die Targetliste. Und dann ist die Targetliste ab dem Zeitpunkt, wenn die 10 Mann groß ist, dann geht es kurz an mich. Ich check, ob das wirklich so ist. Und ab dem Zeitpunkt geht dann die KI ran und schreibt die Kontakte individuell an mit ihrem, also mit dem, was ich vorgebe. Und,
über LinkedIn.
Über LinkedIn.
Aha, also so eine Chrome-Application oder sowas.
Also der hat das in NLN gebaut. Ich kann
was?
In NLN. Nicht, was das ist. Ach so, ja, das ist.
Kenne ich nicht.
Ja, das ist sowas, da baust du im Endeffekt Agents. Mhm. Also KI-Agents baust du mit NLN.
Okay.
Das ist sowas wie Make oder Zapier.
Ja.
Genau, das kannst du daran, genau, so eine Schnittstelle. Und das ist sehr, also funktioniert sehr, sehr geil.
Wie komme ich da dran?
Wir können gern Kontakt herstellen zu dem Dienstleister.
Sehr schön.
Ich verlange auch keine Profi dafür.
Sehr schön. Schreibe ich mir gleich mal auf. Was war zurückblickend der größte Fehler, den du bei deiner Firma gemacht hast?
Zweiten Standard aufgemacht.
Ja. Klassiker. Wen würdest du in der Branche mal gerne persönlich treffen?
Aus der Recruitment-Branche?
Ja.
Ich glaube, ich würde gerne den CEO von Haze treffen.
Dir kann.
Ja.
Ach.
Ich finde das, was. Also, ich finde Haze tatsächlich irgendwie immer. Also, ganz viele Kunden schimpfen ja auch immer über Haze und sagen, ja, die liefern nicht und so. Aber wenn ich mir gucke, wie die sich drehen und wenden in der Größe, auch immer wieder sich neu erfinden, ja, Stichwort Bank und sowas, da schlägt mein Unternehmerherz höher. Da sage ich so, das finde ich grandios. Und deswegen wäre das für mich wahrscheinlich mal inspirierend, so eine Stunde Talk gemeinsam zu haben, ja.
Dann, Dirk, sag Max mal Bescheid, wenn du das nächste Mal in München bist. Also, dass Haze nicht liefert, kann ich als Hazeaner natürlich gar nicht verstehen. Ich glaube, wo ich früher immer Feedback bekommen habe, dass die Ansprache sehr generalistisch ist. Ja.
Ja.
Also, dass es nicht sehr, dass es halt schnell Leute an die Front geschickt wurden und dass dann halt auf Kandidatenseite sehr repetitiv runtergebrieft waren. Aber das sind alte Kamellen. Also, aber geliefert, glaube ich, hat Haze immer.
Ganz ehrlich, ist auch nur Hörensagen und das ist auch, darauf gebe ich auch nichts. Und ganz ehrlich, und am Ende des Tages arbeitet trotzdem jeder mit Haze. Und das ist für mich schon ein Merkmal für gute Arbeit.
Genau.
Punkt.
So, jetzt eine kritische Frage. Was war dein schönster Upskill-Moment?
Okay, ich hole mal ganz kurz aus. Der schönste?
Ja.
Also, ich hatte mit Upsco das erste Mal als Andi Klinder, ne?
Ja.
Das ja interimistisch mal übernommen hatte.
Genau.
Da hat mich Andi immer versucht zu Upsco, also hat mich motiviert dazu, eine Entscheidung zu treffen, bei Upsco mitzumachen.
Ja.
Und da habe ich mir immer gedacht, so, ich weiß nicht, weiß immer noch nicht, was ihr genau macht.
Ja.
Und der schönste Absco-Moment war eigentlich zu erleben, wie das.
Dass du nicht mehr angerufen wurdest.
Und das ist kein Bauchschmeich, kein Schmeicheln. Aber ich bewundere tatsächlich, mit welcher Hingabe und mit welchem, keine Ahnung, also doch, mit welcher Hingabe du das machst.
Danke.
Für das, dass du gesagt hast, dass du das mehr oder minder jetzt nicht mit großem Profit machst, sondern wo du einfach sagst, ich mache das, weil ich es gerne mache.
Ist so.
Und das merkt man. Und selbst wenn ich kein aktives Mitglied bin, und das
du bist ja nicht mal ein passives Mitglied.
Da wolltest du wahrscheinlich drauf raus. da ist es für mich echt extrem geil mitzuerleben, weil, wie gesagt, du gibst nicht auf, du bleibst dran, du rufst an, du kümmerst dich um die Branche und das merkt man wirklich, dass du da Bock drauf hast. Und da kann ich einfach nur sagen, Respekt an der Stelle und das ist tatsächlich das Schönste, was ich in dieser Zeit, wo ich Upsco jetzt kenne, erlebt habe, weil ich einfach merke, dass seitdem du das Gesicht bist von Upsco, das für mich einen ganz anderen Awareness hat. Also ich bekomme mit, okay, da ist was, da passiert was. Punkt.
Schön. Ich sehe schon, du bist reif. Ich schicke dir morgen einen Mitgliedsantrag. Max, jetzt hast du noch eine Möglichkeit, der Branche mal was mitzugeben, was du der Branche immer schon sagen wolltest.
Boah. Das kommt so lehrerhaft drüber, das bin ich echt gar nicht. Was wollte ich der Branche mitgeben? Ich glaube an unsere Branche. und ich bin auch ein Verfechter, dass es wieder funktioniert. Ich glaube, auch hier ist mein Plädoyer an alle, A, sich selbst nicht zu ernst zu nehmen, weil, wie gesagt, in Gesprächen miteinander merke ich oftmals so, da ist einfach, wer hat die größeren Cojones? Und da bin ich kein großer Fan davon, deswegen finde ich immer so, lass uns einfach transparent miteinander sprechen, wo wir gerade stehen, wie wir gerade stehen und nicht alles schön malen, nicht alles schwarz malen, sondern einfach so sagen, wie es ist. Und dann kann man sich gegenseitig, glaube ich, schon helfen. Oder was heißt helfen? Aber dann kann man sich gegenseitig einfach ein paar Tipps mitgeben, wo man gerade denkt, okay, bin ich vielleicht ein bisschen weiter als der andere? Der andere ist bei anderen Themen weiter als ich. Würde ich mir wünschen, fände ich geil für die Branche und ich glaube, es würde nicht schaden.
Wir bei ABSCO haben da sehr viel davon, Max, weil dieses alte, auf was du da ansprichst, dieses alte Vertriebs, hier mein Auto, meine Yacht, meine Frau,
ja.
Das ist bei den meisten schon ausgekehrt.
Sehr schön.
Das können wir uns gar nicht mehr leisten, glaube ich, ja. Als Branche. Wir müssen da viel mehr zusammenstehen, austauschen, zusammenarbeiten, Best Practices lernen, weil ich glaube auch, dass wir Zukunft haben als Branche, aber was für uns an Veränderungen auf uns zukommt und gerade jetzt die nächsten 6 Monate, glaube ich, werden nochmal knüppelhart.
Ja.
Für viele Unternehmen wird es ums Überleben gehen und da können wir uns sowas gar nicht mehr leisten. Ja? Das dieses Bragging ist ein Wohlstandszeichen gewesen, ja? Aber jetzt sind wir alle in the Trenches, im Schützengraben und kämpfen hardcore ums Überleben und da geht es jetzt um den anderen zu unterstützen und weiterzuhelfen. Aber mit den Worten können wir auch schon wieder abschließen. Max, danke, dass ich bei dir quasi zu deinem Gast sein darf. Und wenn du, lieber Zuhörende oder liebe Zuhörende, noch nicht genug habt, Max hat auch einen Podcast und zwar heißt der
Recruiting DNA, gern reinschalten. Oder du hörst es gerade auf der Recruiting DNA.
Oder du hörst es gerade auf der Recruitment DNA, weil wir haben uns entschieden, das auf beiden Versionen auszublenden. Wenn du jetzt den Recruitment on the Road Jingle warst, warst du auf dem richtigen Kanal. Bis dann, over and out.
Danke dir.
Das war schon wieder mit unserer heutigen Podcast-Folge Recruitment on the Road, dem Staffing-Podcast von ABSCO Deutschland. Produziert mit freundlicher Unterstützung der Lennox Group.